Sie streifte ihm die mit Kaninchenfell gefütterte Tunika aus Rehleder über, dann die Jacke aus Hirschleder mit den Hornknöpfen und schließlich die Wolfsfellstiefel mit der dicken Sohle aus doppelt genommenem Kuhleder. »So, jetzt bist du fertig«, sagte sie, während sie ihm noch schnell die Mütze aus Murmeltierfell aufsetzte, die ihm bis über die Ohren ging, und ihm die wetterfesten Handschuhe aus Otterfell reichte. »Schnee, juhu«, jubelte der Junge und rannte aus dem Zimmer, die Treppen zum großen Saal der Burg herunter, wo es trotz der Wandteppiche, die die dunklen Steinmauern bedeckten, und der dicken Tannenscheite, die in den beiden Kaminen links und rechts von der Tafel brannten, düster und kalt war. »Markus der Zweite von Saxia«, ermahnte ihn seine Mutter, als sie ihren Sohn erblickte, der wild hereinstürmte und sich gierig über zwei Zinnteller mit Apfel-Ingwer-Kuchen und Hirschpastete hermachen wollte. »Lerne endlich, dich wie ein Prinz zu benehmen und nicht wie irgendein dahergelaufener Bauernjunge!« Eilika, die atemlos hinterhergeeilt kam, verneigte sich vor der kleinen Tischgesellschaft und sagte zur Fürstin, »Verzeiht mir, Herrin!« Die Fürstin bedeutete ihr, dass ja nichts Schlimmes geschehen sei, und während sie weiter ihre erst wenige Wochen alte Tochter stillte, zog sie ihren Erstgeborenen an sich. »Gib deiner Mutter einen Kuss, bevor du dir den Mund beschmierst und meine Wangen dann auch«, sagte sie zu ihm. »Na, hast du dich gestern mit irgendeinem Jungen geprügelt?« fragte Markus der Erste von Saxia seinen Sohn und packte ihn im Nacken. »Beklagt sich jemand, weil du zu grob zu ihm warst? Muss ich dich bestrafen?«
»Nein, Vater, ich bin brav gewesen«, erwiderte der Junge.
Das Gesicht des regierenden Fürsten verfinsterte sich einen Augenblick. Er war ein beeindruckend großer und kräftiger Mann. Sein Körper und sein Gesicht waren mit zahlreichen Narben bedeckt. Insgesamt wirkte er eher wie ein gemeiner Soldat und nicht wie einer jener eleganten Fürsten aus Deutschland oder Italien. Er verstärkte den Griff um den Nacken seines Sohnes, der nun schmerzhaft das Gesicht verzog. »Hast du nicht mal einem Hund einen Tritt versetzt?« Der Junge wandte sich ratlos zu Eilika um. »Suche die Antwort nicht in den Augen einer Dienerin«, brauste der Fürst auf. Er ließ den Blick über die Tischgesellschaft wandern. Zunächst war da der Hauptmann der Wache, ein Söldner, der an seiner Seite gekämpft hatte. Daneben saß sein Beichtvater und spiritueller Ratgeber, den ihm der Bischof von Bamberg empfohlen hatte. Als Dritten betrachtete er den Kompositions- und Musiklehrer, den seine Frau vom Hofe des römisch-deutschen Königs Ruprecht III. Von Wittelsbach hatte kommen lassen. Schließlich kehrte sein Blick zu seinem Sohn zurück, und er sagte ganz ruhig, »Markus, ich habe es dir schon so oft gesagt, und ich werde es so oft wiederholen, bis du es gelernt hast. Du musst ein Krieger werden.«
»Aber ich mag mich nicht prügeln«, sagte der Junge.
»Wie lange würde ein Wolf in unseren Wäldern überleben, wenn er keinen Blutdurst spürte?« Markus der Erste schlug mit der Faust auf den Tisch. »Denn das sind wir, Fürsten von Saxia, Wölfe, dazu geboren, zu befehlen und andere Wölfe zu unterwerfen.« Der Junge wich einen Schritt zurück, um sich aus dem festen Griff des Vaters zu befreien.
»Mein Gemahl, du erschreckst ihn«, wandte die Fürstin ein.
Markus der Erste von Saxia atmete tief durch und versuchte, sich zu beherrschen. Sein Gesicht war gerötet und die Adern an seinem Hals waren hervorgetreten. Nachdem er sich ein wenig beruhigt hatte, zog er den Erbprinzen an sich. »Sohn, hör mir gut zu. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was die Kirche sagt, dass wir die Macht und unsere Stellung von Gottes Gnaden empfangen haben. Aber eins weiß ich genau. Um die Macht und die Stellung zu behalten, kannst du dich nicht auf Gott verlassen, sondern nur auf dich selbst, auf deine eigene Stärke und Entschlossenheit. Verstehst du?« Der Junge nickte ernst. »Deshalb musst du lernen zu kämpfen«, fuhr der Vater fort. »Du wirst im Blut leben, genau wie ich und alle unsere Vorfahren. Das ist unser Schicksal und unser Fluch. Jetzt achten die Leute dich, weil du mein Sohn bist, aber du musst lernen, sie dazu zu bringen, dich deiner selbst wegen zu achten. Verstehst du das?« Der Junge sah seinen Vater an und sagte schüchtern,
»Werdet ihr stolz auf mich sein, wenn ich heute einem Huhn einen kräftigen Fußtritt verpasse, Vater?«
Der Fürst sah ihn mit ernster Miene an. Dann lachte er schallend laut. »Ja, auch dann werde ich stolz auf dich sein, mein Sohn. Er versetzte dem Jungen einen liebevollen Klaps auf den Kopf, dass ihm die Mütze aus Murmeltierfell herunterfiel. »Geh spielen«, sagte er und reichte ihm eine Scheibe Apfelkuchen und eine Hirschpastete. Der Junge stopfte sich mehr als die Hälfte des Kuchenstücks in den Mund und wollte gleich wieder davonrennen, voller Vorfreude, den ersten Schnee in diesem Jahr zu begrüßen. »Mein Sohn«, rief Markus der Erste von Sachsia ihn mit dröhnender Stimme zurück. Der Junge blieb stehen und wandte sich seinem Vater zu. »Du musst dem Huhn keinen Fußtritt verpassen, wie du es mir versprochen hast«, erklärte ihm der. »Ich bin auch so stolz auf dich.« Und er lächelte.
»Sag Danke, Markus«,
flüsterte Eilika ihrem Schützling zu.
»Danke, Vater«,
sagte der Junge folgsam. Dann rannte er aus dem Saal. Er hatte es eilig, denn schließlich konnte er ja nicht wissen, dass er seinen Vater gerade zum letzten Mal hatte lächeln sehen.